bin ich in erster Linie Unternehmer, dann bin ich Koch und dann bin ich Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist ein toller, das ist einfach das, ich lebe da meinen Traum. Tatsächlich, dass ich einmal so nah an so einer, also so nah bei, so, bei dieser Mannschaft sein darf, jetzt über 8 Jahre schon, das ist einfach ein großes Privileg. Letztendlich ist es aber ein Teilabschnitt meiner Karriere und das ist einfach den Weg, wie du wirst jetzt nicht dein Leben lang Koch der Nationalmannschaft sein, sondern einfach, das ist immer so, habe ich es immer gesehen.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Neues Jahr 2026, zweite Folge und ich bin zurück in einer Stadt, wo ich schon ewig nicht mehr war. Fast 70 Folgen ist es her. Die allererste war hier. Seitdem nicht mehr, nämlich in Regensburg. Und ich habe heute jemand zu Gast, der nicht nur ein Restaurant betreibt, sondern insgesamt, sag jetzt mal, 5 gastronomische Betriebe. Er ist noch Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft, schon seit 2017. Und damit dürftet ihr eh wissen, um wen es geht und wer hier ist. Ich sag hallo und herzlich willkommen, Anton Schmaus.
Ja, servus Christian, schön, dass du da bist.
Servus Anton. Ja, lang ist her, tatsächlich über 67 Folgen, dass ich in Regensburg das letzte Mal war. Zeit ist mal wieder one.
Ja, unbedingt. Also Regensburg ist immer eine Reise wert. Schön, dass du da bist.
Wie ist denn Regensburg generell so? Also ich, wenn ja durch Ingolstadt gehe, ich heute in der Früh, also beim Hergehen, die Dame war sehr überrascht. In Ingolstadt grüßt man ja nicht. Wie ist denn in Regensburg? Ich bin ja jemand, der generell grüßt, aber die war total geschockt.
Ja, aber grundsätzlich sind die Leute hier schon sehr freundlich, würde ich sagen. Und eigentlich sollte keiner irritiert sein, wenn man gegrüßt wird.
Du bist ja gut in den Tag gestartet, 3 Tassen Kaffee?
3 Tassen Kaffee, wie immer, und Glas Wasser und dann geht's los.
Brauchst du immer 3?
Ja, tatsächlich. 3 sind notwendig, um einigermaßen gut reinzustarten.
Jetzt ist es ja bei dir so, ich habe es ja gerade gesagt, du hast da nicht nur ein Restaurant, sondern mehrere und davon sind ja auch 2 mit Stern ausgezeichnet. Wie kommst du dazu? Wie kommst du zu dieser, sag jetzt mal, breiten Bandbreite?
Ja, grundsätzlich, vieles entwickelt sich natürlich im Laufe der Jahre. Ich habe ja schon seit 2009 schon, im Prinzip betreibe ich in Regensburg schon Gastronomie. Anfangs mit dem historischen Eck, das ist dann auch direkt mit dem Stern ausgezeichnet worden, 2010. Dann habe ich eben mich verändert, 2014 mit dem Sturstart. Das dann auch wieder mit dem Stern ausgezeichnet wurde und dann sind die anderen gastronomischen Betriebe im Laufe der Zeit dazugekommen, also 2016 Sticky Fingers, das auch ein BIP Gourmand hat, dann eben 2019 das Aska, das eben mit dem Stern ausgezeichnet ist und 2022 dann das Tipsy, also als Weinbar und letztendlich spiegelt das halt einfach einen gewissen gastronomischen Anspruch wieder, den ich in meinen, das einfach Teil meiner Herangehensweise ist. Ich möchte einfach ein sehr gutes Produkt haben. Manche Dinge kann man jetzt nicht so gut beeinflussen. Da braucht man ein bisschen Glück dazu. Aber im Großen und Ganzen ist das halt einfach der gastronomische Anspruch und sehr gute Gastronomie zu machen. Und so hat sich das dann auch im Laufe der Jahre entwickelt.
Sag jetzt mal, von den Konzepten unterscheiden Sie sich ja alle grundlegend.
Ja, das war natürlich schon die Idee dahinter, dass man eben nicht jetzt 4 gleiche Sachen macht, sondern eben 4 komplett unterschiedliche Sachen beziehungsweise komplementäre Sachen. Also im Prinzip der komplementär zu Sturstart, also praktisch dem hellen, klaren, skandinavischen ist das dunkle Aska. Der komplementären zum Sticky, das auch sehr dunkel ist, ist das Tipsy mit ganz grellen Farben. Beide Sachen sind irgendwie, hängen konzeptionell ein bisschen zusammen. Also alle 4 Konzepte hängen jeweils, also Sturstart und Aska hängt ein bisschen konzeptionell zusammen und natürlich Tipsy und Sticky auch. Also, aber die Idee ist schon, einfach für jeden etwas zu machen, für jeden Geldbeutel, für jeden Anlass, für jeden, sag jetzt mal, Gusto, Geschmack,
ja. Angefangen hat er bei dir alles schon sehr früh und was bei mir auffällt, beziehungsweise ich spreche mit sehr vielen, was mir immer mal wieder über den Weg läuft, dass sehr viele, die jetzt einen Stern haben, mal während ihrer Zeit im Landhaus Veckel war. War das damals so der Place to be?
Nö, ich glaube nicht unbedingt der Place to be, aber ein einfach ein sehr, sehr gutes Restaurant und wo einfach handwerklich unheimlich stark gearbeitet wird nach wie vor und wurde, wo man einfach eine sehr, sehr gute Basis gelegt hat, wo eine sehr gute Basis gelegt wurde für viele, die das halt auch für sich genutzt haben. Also, und der Franz ist einfach ein herausragender Handwerker, ein herausragender Mensch und Fachmann. Und steht ja immer noch am Herd und macht es immer noch mit seinem Sous-Chef zusammen, der damals auch schon da war, auch der Franz. Und die haben einfach gute Köche ausgebildet und letztendlich sehr gutes Handwerk vermittelt und das zieht man halt dann natürlich durch.
Und dann bist du durch die Welt getigert.
Ja, gut. war halt dann eigentlich nur noch im Ausland, weil mich das immer mehr fasziniert hat, als jetzt in Deutschland rumzueiern. Sage ich mal nicht rumzueiern, aber einfach in Deutschland unterwegs zu sein. Und ja, und dann bin ich halt auch irgendwann wieder zurückgekommen und bin dann auch in Regensburg gelandet und jetzt bin ich halt schon seit 15 Jahren, 16 Jahren da.
Kam durch deine, sag jetzt mal Reisen, durch deine Stationen so dieses skandinavische, asiatische, der Bereich, kam der so in dich oder sag jetzt mal, war das eher so eigenes Interesse, was im Nachgang entstanden ist?
Nö, also ich war auch, als ich 2007 nach Schweden gegangen bin, war ja eigentlich im Prinzip Schweden noch nicht so in, wie es jetzt oder wie es dann die letzten Jahre wurde. Und trotz allem, ich habe dort eigentlich mit sehr vielen sehr, sehr guten, die jetzt auch sehr, sehr gut sind, Köchen zusammengearbeitet. Meine Kollegen, wie jetzt der Daniel Everts, der jetzt Küchenchef im Franzen ist und so weiter, ist ein alter Kollege von mir und also einfach auch so, das ist halt einfach, Schweden hat mich sehr stark geprägt. War immer ein großer Schweden-Fan, habe dann eine Schwedin geheiratet. Letztendlich war das wahrscheinlich auch der Grundstein dann letztendlich fürs Durchstart. Meine asiatischen Einflüsse, die ich auch schon seit 2009 koche oder seit 2010, also haben wir seit 2009 eigentlich, haben sich dann ein bisschen verändert im Laufe der Zeit, aber auch schon relativ früh in eine eher japanische Richtung. Und wurde dann natürlich nochmal manifestiert durch eben unseren Sushi-Meister, dem Herr Sugimoto, wo wir natürlich auch viele Anleihen nehmen und das natürlich auch inhaltlich sehr gut passt.
Ich habe ihn gerade oben gesehen, ist er da, glaube ich.
Ja.
Schwer zu finden, so ein Sushi-Meister. Habe ich mich noch nie damit beschäftigt.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist jetzt auch, wie gesagt, würde ich jetzt eher in die Kategorie Glück einordnen. Es muss halt einfach passen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, zu den richtigen Menschen gefragt. Es muss dann auch fit sein. Letztendlich ist der Sugimoto jetzt praktisch seit 7 Jahren bei uns oder 6,5 Jahre. Ich denke, dass das sehr gut passt für ihn, dass es auch menschlich gut passt. Er hat hier seinen Ort gefunden, wo er seine Kunst zeigen kann. Das kann gut sein, hätte auch schlecht ausgehen können, wir wissen es, also Gott sei Dank ist es gut ausgegangen, aber war natürlich schon schwer zu finden und jetzt letztendlich ein glücklicher Zustand, Zufall, dass das so gut geklappt hat.
Werbung.
Heute möchte ich euch etwas Spannendes vorstellen, nämlich das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind. Ich habe es für euch getestet und ich spoilere an dieser Stelle jetzt schon mal, es war höchster Genuss. Der Geschmack hat mich sofort überzeugt und zum Thema Saftigkeit kann ich nur sagen, so muss ein Entrecot sein. Überrascht hat mich das Ganze nicht, denn die hohe Qualität des Delta Kalbin Bayerischen Wiesenrindes hat man auf den ersten Blick schon gesehen. Die Marmorierung des Fleisches, ich sag's euch, sie war perfekt. Das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind bringt das mit, was mir das Wichtigste ist, nämlich höchste Produktqualität. Diese wird garantiert durch traditionelle Viehhaltung, die besondere Tierrasse und die spezielle Fleischverarbeitung und das schmeckt man zu 100%. Deswegen mein Tipp an dich, hole dir das Entrecot in dein Restaurant und überzeuge deine Gäste mit höchster Qualität. Deswegen warte nicht und geh gleich auf www.delta-hamburg.de oder schreib doch gleich eine Mail an info@delta-hamburg.de und hole dir das Entrecot des Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind auf deine Karte.
Werbung Ende.
Kannst du von ihm dir selber noch was abschauen? Probierst du? Lernt er dir noch was?
Also da braucht man gar nicht anfangen, weil das wäre ein komplett neuer Weg. Also das hat nichts mit Kochen zu tun in dem Sinn, sondern Sushi ist eine eigene Kunstform und ein eigenes Handwerk. Und ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann jetzt bei ihm was lernen, sondern da müsste ich mir mindestens einfach 5 bis 10 Jahre Zeit geben und neben ihm stehen, und um zu verstehen, was es eigentlich heißt, jeden Tag dieses Handwerk auf absolut höchstem Niveau zu praktizieren und ohne auch nur die geringste Schwankung.
Gibt's noch was Vergleichbares, sag jetzt mal, auf dem Niveau?
In Deutschland?
Ja, oder in der Gegend, in Deutschland, glaube ich, vielleicht sicherlich, oder?
In Deutschland würde ich sagen, also vergleichbar in dem Sinn nicht, weil wir die Einzigen sind, die Edomae-Sushi machen, also ganz traditionelles Sushi, und auch nicht Kaiseki. Also das heißt, es ist nach wie vor der einzige Sushi-Counter in Deutschland, traditionelle Sushi-Counter in Deutschland mit einem Michelin-Stern. Alle anderen machen eigentlich Kaiseki, das heißt, sie kochen auch. Also japanische Hochküche. Also ob das jetzt der Nagaya ist, also würde ich jetzt eigentlich im Prinzip immer nur Nagaya sehen. Aber es ist, kann man eigentlich nicht vergleichen.
Wie ist es denn, oder wie siehst du es? Ich war letztes Wochenende, alle, wenn sie ein bisschen mitgekriegt haben, ich bin ja spontan nach Malta geflogen. Was mich so ein bisschen überrascht hatte, tatsächlich die Preise da vor Ort. Also sag jetzt mal, ich bin ja schon immer interessiert, auch im Ausland, finde das immer spannend, sag jetzt mal, was es da zum Essen gibt, auch im Sterne-Restaurant. Und wo ich, also die deutschen Preise, sag jetzt mal, 7 Gänge variieren zwischen, sag jetzt mal, 170 bis 200, teilweise sogar 220, also ist ja schon eine hohe Bandpreise. Ich war total überrascht, dass dort 7 Gänge für 120 waren. Jetzt habe ich in Griechenland geschaut, weil es auch noch so in meinem Kopf rumschwebt im Moment. Sind die Preise auch immer, sag jetzt mal, günstiger? Woran liegt es? Wie kannst du das erklären?
Das ist relativ einfach zu erklären. Wir haben einfach sehr hohe, also die Lohnnebenkosten sind einfach sehr hoch. Letztendlich ist wahrscheinlich auch die Location, also wenn man es jetzt nicht selbst besitzt, also Pachtzahlungen und so sind natürlich auch, also Mieten und Pachten sind natürlich auch in einem ganz anderen Niveau, auf einem ganz anderen Niveau als vielleicht in Malta und in Griechenland. Und ich würde wahrscheinlich auch sagen, die Beschaffungskosten der einzelnen Rohprodukte sind, könnte ich mir vorstellen, auch teurer. Also das kann ich jetzt nicht vergleichen zu Malta, aber also das ist schon, woran es bei uns in Deutschland hängt. Es ist nicht, dass wir jetzt, wahrscheinlich ist der Outcome letztendlich der gleiche. Also für den Gastronomen, also wir verdienen jetzt nicht mehr, nur weil wir 200 Euro verlangen, sondern im Prinzip ist es einfach, du musst so viel verlangen, damit du deine Kosten decken kannst.
Ja, aber schon, also schon krass, sag jetzt mal, wie weit dann die Unterschiede teilweise auseinander liegen, von Land zu Land.
Ja klar, also das ist wie mit allen Dingen in der EU oder so, es ist halt einfach, es gibt wirtschaftliche Unterschiede, es gibt strukturelle Unterschiede. Wir sind ein hochentwickeltes Industrieland und im Laufe der Zeit haben sich einfach Dinge angepasst oder haben sich die Dinge so dahin entwickelt. Und letztendlich ist das natürlich auch ein bisschen die Krux für die Gastronomie, dass wir einfach eine sehr hohe Kostenstruktur haben und der Gast es aber trotzdem bezahlen muss.
Wie ist es bei dir, wenn du unterwegs bist auf Reisen? Gehst du gern, also ich bin ja tatsächlich, wenn ich im Ausland bin, ich muss ja in irgendein Sternrestaurant, also nicht nur Stern, aber auch so und die Küche, die also die lokale Küche einfach kennenlernen, ist für mich so tatsächlich ein Muss. Wie geht's dir?
Klar, also wie gesagt, ich habe, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, dann gibt's bei uns einen anderen Fokus, sage ich mal. Wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt da nicht so begeistert davon, jetzt jeden Tag mit mir in irgendein Sternrestaurant zu gehen. Also darum stellt sich die Frage ja gar nicht. Letztendlich schauen wir schon immer, möchte ich mir schon immer was anschauen auch oder einfach mal einen Abend genießen mit jetzt dem vollen Programm. Aber also wenn es nicht ergibt, weil es nicht in der Nähe ist, dann würde ich jetzt nicht irgendwo extra hinfahren, sondern eben, wenn wir jetzt in Italien sind, du kannst ja überall gut essen. Im Zweifel. Also und das passt dann auch. Also und es gibt eben Trips, die machst du nur wegen dem Essen und es gibt eben Trips, wo es einfach um Familie geht und wo es dann nicht darum geht, jetzt irgendwie besonders gut essen zu gehen. Wenn es es ergibt, okay. Aber ansonsten geht es einfach darum, dass wir als Familie schöne Abende haben.
Bist du da schon mal auf die Nase geflogen, sag jetzt mal, dass du in ein Restaurant im Urlaub reingegangen bist, wo du gedacht hast, am Ende des Tages, hätte ich mal sparen können?
Fällt mir jetzt eigentlich nichts ein im Moment. Also spontan, wenn ich jetzt über die letzten paar Jahre nachdenke, dann nein.
Ich habe gelesen tatsächlich über dich, du bist jemand mit Energie in Überfluss. Würdest du das unterschreiben?
Kommt immer auf den Moment an, ja, was heißt im Überfluss? Das ist ja auch was man selber nicht beurteilen kann. Also das ist was andere über einen sagen. Ich selber glaube schon, dass ich halt einfach Power habe, ja. Aber was ist das? Also Gegenfrage. Also keine Ahnung, wie definierst du Energie, die du hast? Natürlich, ich meine, ich muss viel bewegen, ja. Ich muss auch agil sein, ich muss muss mich bewegen und dafür brauche ich natürlich Energie. Ob das jetzt viel oder wenig ist, kann ich nicht beurteilen.
Wie schaut ein Tag aus bei dir oder eine Woche? Ich sage jetzt mal mit 4 Restaurants, ist aber sicherlich nicht einfach.
Ja gut, letztendlich, klar, es ist sehr viel von Arbeit geprägt. Es ist geprägt von Gesprächen, von administrativer Arbeit, von organisatorischer Arbeit, von einfach diesen klassischen Unternehmertätigkeiten, wie auch natürlich HR. Also ich muss mich da mit meinen Mitarbeitern besprechen. Ich habe einfach Weiterentwicklungsthemen. Wir haben natürlich dann auch das Operative, wo wir sagen, okay, wenn ich jetzt mit meinem Küchenchef spreche, wie machen wir weiter, was ist der nächste Schritt, wo entwickeln wir jetzt Gerichte weiter, wie ändern wir das Menü im Sticky Fingers, wie schaut da jetzt der aktuelle Weg aus, wollen wir nochmal was Neues etablieren, wollen wir also vielleicht ein neues Format, das gleiche im Tipsy. Das ist, also wir sind schon immer, das ist ein Daueraustausch auch. Dann natürlich öffentlichkeitswirksame Themen, wie jetzt einen Podcast aufzeichnen, wie irgendwelche Interviews führen, wie auch jetzt, wir gehen jetzt in WM 2026, da geht jetzt für mich im Prinzip die Vorbereitung los. Das heißt, ich fliege nächste Woche nach Amerika ins Space Camp, habe dort 2 Tage Vorbesichtigung, Exploration Tour, also im Prinzip Absprache mit denen, dann einfach die ersten Sachen aufsetzen. Wie schauen die ersten 2-3 Wochen in Amerika aus, also die komplette Vorrunde bis zum 16. Finale. Wege immer definieren, dann mit der Fluggesellschaft sprechen, was gibt es im Flieger, was machen wir da. Also das ist jetzt natürlich schon ein großes Thema für mich. Also Amerika wird ein Riesenthema jetzt ab jetzt eigentlich und ja, also das, so sieht meine Woche aus. Dann habe ich natürlich geht's auch ein bisschen Familie auch. Aber ja, die Tage sind jetzt nicht langweilig im Moment.
Jetzt hast du es gerade selber angesprochen, WM steht an, 2026. Du hast gerade gesagt, du musst mit der Fluggesellschaft telefonieren, mit dem Hotel vor Ort sowieso. Er frisst ja dann schon viel Zeit auch. Und gehört ja auch, sag ich jetzt mal, extrem wahrscheinlich getaktet, geplant, dass alles vor Ort ist. Darf nichts schief gehen.
Das Gute ist, dass ich habe jetzt schon 2 WMs gemacht. Ich habe schon jetzt insgesamt, das ist glaube ich mein 7. Turnier. Also man hat schon gewisse Grunderfahrung, man weiß, worauf man schauen muss, worauf man achten muss, wo die kritischen Punkte sind. Dann letztendlich auch in so einem Turnierverlauf. Da ist man natürlich schon ein bisschen, ich habe schon einen Plan, wie ich es mache, aber nichtsdestotrotz, es ist einfach unheimlich viel Abstimmung und es ist natürlich auch viel, da steckt viel Hirnschmalz drin, weil man einfach schauen muss, erstens, was kriege ich für Produkte, wo kriege ich die her, wie sind die? Das ist dann schon sehr kleinteilig letztendlich. Und da müssen wir natürlich vor Ort auch in die Umsetzung kommen, das Hotel dann auch anleiten, also im Vorfeld, dass man einfach sagt, okay, was kann alles vorbereitet werden von euch, weil wir sind ja jetzt nicht 3 Wochen vorher da. Was kann schon vorbereitet werden, was muss alles da sein und dann letztendlich auch, sobald wir dann da sein, dass da sind, dass wir dann einfach auch durchstarten können, also dass da auch keine Reibungsverluste mehr sind. Das ist eigentlich die Aufgabe.
Ist bei der Auswahl so nach der Unterkunft, sag jetzt mal, die Küche ein großer Mitfaktor, der mit reinspielt oder geht es dann doch mehr um die anderen Faktoren?
Ja, die Küche gehört schon mit dazu, aber ist natürlich kein Entscheidungsfaktor, aber schon auch die Räumlichkeiten, in denen wir uns dann, wo wir essen. Essen tun wir 3,5 Mal am Tag, sagen wir jetzt mal. Das ist ein entscheidender Punkt, dass eben dieses Setting gut ist, schön ist, dass die Spieler sich wohlfühlen. Um die Küche geht es jetzt im weitesten Sinne nicht, weil letztendlich das ist was wir nicht beeinflussen können. Aber dieser Dining Room, der Frühstücksbereich, wo passiert soziale Interaktion der Spieler, wo passiert das Zusammenkommen, ist schon sehr wichtig.
Für dich sicherlich so ein Turnier auch immer ein Highlight. Also ich stelle mir das immer so vor, wie in so einer Blase.
Ja, ja, also absolut, das ist eine Blase, in der man sich da bewegt, das ist auch Safe Space. Wo es einfach nur um diesen sportlichen Erfolg geht in dem Moment und wo auch keine anderen Themen Platz haben und das ist extrem spannend.
Ich habe gelesen, du hast früher auf Fußball gespielt.
Ja.
Rechter Verteidiger.
Rechter Verteidiger, nicht besonders erfolgreich.
Zeit zum Vergessen, oder?
Ja, aber Spaß, so wie wir alle im Prinzip mal Fußball gespielt haben, ist es einfach eine gute Zeit.
Sag jetzt mal, so dieses Teamgefüge wie am Ende beim Kochen, ja.
Ja klar, das ist sehr ähnlich. Das Team wird der entscheidende Faktor sein, letztendlich für den Erfolg oder Misserfolg der Mannschaft. Also wenn das Teamgefüge stimmt, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, ist, glaube ich, dürfte selbst dem größten Pessimisten eigentlich ja klar sein, dass die Mannschaft, wenn alle fit sind, sehr gut ist und wettbewerbsfähig ist. Wir haben einen Top-Trainer. Letztendlich geht es darum, wie schaffen wir es, mit den Rahmenbedingungen zurechtzukommen, also als Mannschaft, also mit den langen Reisen, mit den unterschiedlichen Zeitzonen, mit den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Und wie schaffen wir es, wachsen wir als Team so zusammen, dass er uns einfach da nichts aus der Ruhe bringen kann.
Genau, jetzt mal eine letzte Frage dazu, weil es ist ja nur ein Teil von dir und wahrscheinlich sogar ein kleinerer Teil. Vermehrt bist du ja wahrscheinlich hier in Regensburg unterwegs mit deinen anderen gastronomischen Tätigkeiten. Du hebst es ja auch gar nicht immer so gern so hoch.
Nö, weil letztendlich bin ich in erster Linie Unternehmer, dann bin ich Koch und dann bin ich Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist ein toller... Das ist einfach das, ich lebe da meinen Traum, tatsächlich, dass ich einmal so nah bei dieser Mannschaft sein darf, jetzt über 8 Jahre schon, das ist einfach ein großes Privileg. Letztendlich ist das aber ein Teilabschnitt meiner Karriere und das ist einfach den Weg, du wirst jetzt nicht dein Leben lang Koch der Nationalmannschaft sein, sondern einfach, das ist immer so, habe ich es immer gesehen und es ist auch so, Fußball geht's immer schnell. Kommt ein neuer Trainer, kommt vielleicht auch ein neuer Koch. So, das ist einfach, man kann das nicht als Gott gegeben hinnehmen oder sagen, ach, jetzt passt schon, man wird das ewig bleiben, sondern und so muss man es sehen. Und ich wachse jetzt gerade mit einer bin mit einer Spielergeneration mitgewachsen und das ist einfach extrem schön zu sehen. Die Spieler wie Kimmich und Marc-André Ter Stegen und wie sie alle heißen, einfach da jetzt über die Jahre mitzubegleiten, Jonathan Tah. Das ist sehr schön und da entstehen natürlich auch Verbindungen über die Jahre, die auch sehr wertvoll sind.
Wie ist es denn? Hat es dir, um auf den Bogen wieder zurück zu hier zu spannen, zum einen, wie bist du es eigentlich geworden? Und zum anderen, hat es dir für hier geholfen?
Glück und Zufall, so bin ich es geworden. Auch hier wieder, man rutscht in so eine Rolle auch mal herein und muss natürlich das dann auch gut machen, dass man bleiben darf. Aber es war damals eine Empfehlung damals der Klaus Eder, Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat mich damals empfohlen. Wir haben den Titel gewonnen damals mit dem Confederations Cup und dann bleibst du dabei, auch wenn jetzt der sportliche Erfolg natürlich nicht so gut war. Und hat es mir geholfen, mir hilft es auf die Frage ist, was heißt helfen? Es hilft sicherlich für die Bekanntheit. Ob das jetzt fürs Restaurant so gut ist, es ist weder gut noch schlecht, ich würde es fürs Restaurant neutral betrachten. Und für mich persönlich ist es Experience of a Lifetime. Also das ist einfach, ich lebe meinen Traum, ganz egoistisch gesagt. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die dafür, weiß ich nicht, was machen würden, so nah dran zu sein.
Es sind immer die Momente, die man sich selber, die man nicht kaufen kann, man sich dann irgendwie erarbeitet hat.
Genau, und das ist einfach was, warum es so besonders ist und warum es für mich besonders ist. Und ich liebe einfach die Menschen, mit denen ich da seit Jahren zusammenarbeite. Ob das jetzt Spieler oder Betreuer sind, da sind echte Freundschaften gewachsen über die Jahre. Das ist einfach schön.
Das heißt aber, zu dir kommt jetzt niemand, der sagt, oh, jetzt gehen wir mal nach Regensburg zum Essen, jetzt schauen wir mal, was der Koch der Nationalmannschaft macht.
Weiß ich nicht. Also glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt eine Kaufentscheidung beeinflusst. Natürlich beeinflusst die Kaufentscheidung immer auch die mediale Präsenz, klar. Ich habe vorher schon Fernsehen gemacht mit Tim Melzer, dann bin ich Koch der Nationalmannschaft geworden. Ich mache immer noch Fernsehen mit Tim Melzer. Also das eine hat, glaube ich, nur bedingt was mit dem anderen zu tun. Ich glaube natürlich, dass mediale Präsenz hilft, um Gäste zu dir ins Restaurant zu kriegen. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Teil. Darum würde ich sagen, ja, vielleicht, aber jetzt nicht, dass die Leute kommen, weil sie jetzt mit dem Koch der Nationalmannschaft ein Foto machen wollen oder so. Das glaube ich nicht.
Du hast jetzt gerade gesagt, du bist ja auch viel im Fernsehen unterwegs. Wichtig? Oder macht also auch so ein Spaßfaktor für dich?
Auch das, also es ist wichtig, ja, es ist wichtig, weil man einfach stattfinden muss, finde ich. Also dann, und es ist natürlich aber auch Spaß, ich mache es gern. Also gehört mit dazu.
Hätte aber wahrscheinlich auch irgendwo Grenzen. Also irgendwann die Dschungelcamp-Anfrage wird nicht kommen. Oder dass das mache.
Nein, also wie gesagt, also irgendwann wird es dann schon zu trashig, sage ich mal. Einfach, man muss schon natürlich überlegen, was passt zur Marke, was passt zu einem selber. Ich sehe das, also ich muss jetzt nicht ständig im Fernsehen stattfinden. Wenn es passt, mache ich es.
Also generell, sage ich jetzt mit Medien, am Ende des Tages Fluch und Segen.
Ja, Fluch und Segen. Ja.
Jetzt bevor wir mal so ein bisschen auf die Karte, ich bin ja immer verleitet, Storstadt zu sagen, aber du hast ja vorher gesagt, es ist ein U.
In der Storstadt.
Ich glaube, das wahrscheinlich auch 50% falsch aussprechen.
Es sprechen wahrscheinlich 99% falsch aus, weil es eben Schwedisch ist und die wenigsten Schwedisch sprechen.
Kannst du Schwedisch?
Ja, also ich spreche, wir sprechen zu Hause, also meine Frau spricht mit meiner Tochter nur Schwedisch. Das heißt also, wir haben einen relativ schwedisch sprechend geprägten Haushalt zu Hause. Und ich verstehe sehr gut Schwedisch. Wenn ich jetzt mal wieder eine Woche in Schweden bin, kann ich auch ein bisschen mitreden. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass es gut ist, aber zumindest verstehe ich es so gut, dass ich auf jeden Fall jedem Gespräch folgen kann.
Gibt es so was Schwedisches, wo du sagst, das muss man in Schweden mal gegessen haben? Das ist ein Muss?
Ja, also einiges würde ich sagen. Also tatsächlich natürlich der Klassiker Toast Skagen ist was in jedem, was immer stattfindet, also praktisch so Eismergarnelen, Meerrettich, Zitrone, Dill, rote Zwiebeln, das Ganze auf einem Brioche oder so in Butter gebacken. Also das ist schon das eine. Dann gibt es natürlich richtig gute Schöppula, ist auch was Schönes tatsächlich, so traditionell mit allem drum und dran. Und Rentier oder Elch, was dort oben auch eigentlich, was es sehr oft gibt, sollte man auch mal probiert haben, ja.
Ich frage mich, in Dänemark gibt es da die Smørrebrødet, gibt es das in Schweden auch?
Smørrebrød ist ja im Prinzip sowas, im Prinzip eigentlich ein belegtes Brot, das haben die Schweden jetzt so nicht. Zumindest wüsste ich es nicht.
Weil ich mich tatsächlich, als ich irgendwann mal in Dänemark war und das gibt es ja nur in gut. Also das für mich tatsächlich irgendwas, wo ich mir denke, das könnte irgendwann mal nach Deutschland rüberschwappen.
Die guten Sachen lassen sie ja oft bei sich gern. Ja, gibt es ja im Prinzip in so manchen Abwandlungen gibt es ja, aber so richtig durchgesetzt hat sie es nie, ja, stimmt.
Bevor wir jetzt auf deine Karte schauen, kommen wir zur Cheffrage. Die Cheffrage ist ja immer von meinem vorherigen Gast. Soweit ich das mitbekommen habe und verstanden habe, ihr kennt euch. Mein vorheriger Gast war Christian Stahl. Mhm. Ihr kennt euch.
Wir kennen uns.
Woher, wie gut?
Ach, wir kennen uns seit 15 Jahren. Also wir kennen uns sehr lange. Er war, glaube ich, einer der ersten Winzer auf meiner ersten Weinkarte. Oder ja, doch. Und da hat der Christian noch angefangen, hat er nur Wein gemacht damals. War damals schon super Winzer. Jetzt lebt er gerade auch seinen großen Traum aus und kocht auch noch sehr gut. Also wir kennen uns, wir schätzen uns, wir sind sehr gut befreundet, würde ich sagen. Ja.
Wie siehst du das, wenn sich jemand das komplett autodidaktisch beibringt? Also ich finde das immer eigentlich unglaublich.
Ja, da sieht man mal einfach, was er für Talent ist, offensichtlich. Das eine ist ja immer diese handwerkliche Komponente, das andere auch diese geschmackliche Komponente. Dass er einen guten Geschmack hat, hat er als Winzer schon bewiesen. Dass er sich das Handwerk aneignen kann, zeigt, wie zielstrebig und wie engagiert und wie ehrgeizig er auch ist. Also ich finde das finde ich schon geil. Also ich habe mich damals auch sehr gefreut für ihn. Also wirklich.
Würdest du sagen, es gibt so eine Faustregel für die Sterneküche, die es überall bräuchte? Oder irgendwie überall braucht so als...
Naja gut, das ist ja jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr, wie man sich einen Michelin-Stern erkocht. Also das, glaube ich, dürfte sich jetzt, also jeder, der ambitioniert kocht, weiß, welche Knöpfe er drücken muss, damit er den ersten Stern zumindest bekommt.
Welche Knöpfe sind?
Ja gut, ich muss eine gewisse handwerkliche Präzision an den Tag legen, ich brauche eine vernünftige Produktqualität und ich muss dem System des Michelins folgen, also dass man Land ab, Land auf sieht, dann bekomme ich auch einen Stern.
Er hört ja dann am Ende doch relativ einfach an.
Es ist auch, glaube ich, nicht mehr so schwierig. Also ohne das jetzt hier in irgendeiner Art und Weise jeder macht sein Bestes und auch jeder hat den dann auch verdient, der ihn bekommen hat. Aber es ist, glaube ich.
Ist es leichter geworden?
Ob es leichter geworden ist, kann ich nicht beurteilen. Also man sieht ja an der Menge der faktischen, also der Sterne und auch dem Zuwachs jedes Jahr, dass sich was verändert hat. Also es gab ja diese Zuwächse gab es ja früher nicht. Also es geht ja nicht nach unten, sondern es geht nach oben. Und darum kann man jetzt auf der einen Seite behaupten, es ist leichter geworden, oder man sagt, die Qualität ist besser geworden. Das ist je nach Ansichtssache.
Oder die Ausbildung.
Die Qualität ist besser geworden oder es ist leichter geworden. Also das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will.
Hattest du selber eigentlich auch Köche da, die mittlerweile einen Stern haben, die bei dir mal in der Küche gestanden sind?
Ja, schon.
Gehen wir über zum Christian.
Ja, genau.
Schauen wir mal, was er mir für dich mitgegeben hat. Hören wir mal rein.
So, mein lieber Freund Anton, hier die Frage an dich und du darfst raten, wessen Idee das war. Und zwar, auf was könntest du leichter verzichten in deinem Leben? Auf Salz oder Wein? Und denk gut nach, wie du antwortest. Ciao, mein Lieber.
Also ich könnte am ehesten auf Christian Stahls Wein verzichten.
Was hat es damit auf sich? mit der Frage? Das ist ja schon sehr speziell. Und du musst es, ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, aber er lacht ja schon vor sich hin.
Ich lache schon vor mich hin. Tatsächlich gar keine so einfache Frage, weil man braucht Wein hin und wieder schon mal ganz dringend in seinem Leben. Und Salz brauchst du eigentlich immer. Also am ehesten könnte ich auf Wein verzichten als auf Salz, aber eine beschissene Frage.
ich habe das Gefühl, da steckt eine Geschichte dahinter.
Darüber möchte ich nichts sagen. Könnte an einem der vielen Abende bei ihm im Winzerhof könnte die Geschichte zugrunde liegen.
Ist schon krass bei ihm. Also die schenken ja permanent nach. Also auch, sag jetzt mal, im Restaurant. Also das so. Ist halt so eine Never-Ending-Story.
Genau. So muss es wahrscheinlich sein. So muss es wahrscheinlich sein. Nein, doch. Also wie gesagt, der Christian ist ein herausragender Gastgeber. War schon immer, als er noch nicht gekocht hat oder noch nicht professionell gekocht hat. Seine Weine waren schon immer sehr, sehr gut. Uns verbindet ein ähnlicher Humor und eine große Liebe zur Gastronomie und einfach eine sehr ähnliche Sichtweise zum Leben. Und das ist schön.
Gibt es andere Lebensmittel, auf die du tatsächlich nicht verzichten könntest? Oder Zutaten?
Butter.
Immer im Muskel.
Ja, also es schmeckt halt einfach besser. Darum ist es schon wichtig. Ja.
Bietet ihr vegan an, wenn es ihr bräuchte?
Ja, klar. Also wir haben da überhaupt vegetarisch, vegan ist für uns überhaupt kein Thema. War es noch, also eigentlich schon seit vielen Jahren nicht. Das hat sich auch so ein bisschen, das kam schon ein bisschen einher mit, oder ging schon ein bisschen einher mit meiner Rolle bei der Nationalmannschaft. Auch dort musste ich natürlich mein komplettes, meine Herangehensweise verändern. Und das hat sich natürlich dann schon auch ein bisschen reingespielt in meine Herangehensweise im Restaurant. Und auch da einen Fokus drauf zu legen, auf pflanzliche Menüs und dann auch komplett plant-based Menüs. Also das haben wir auch schon gemacht. Also wenn wir ein komplettes Monat das vegetarische Menü vegan gekocht haben und so weiter. Also das ist schon wichtig. Und aber man muss sagen, das ist trotzdem nur ein marginaler Anteil an den Menüs an sich.
Wird jetzt generell gefühlt dieses vegane Dasein höher gesetzt, wie es wahrscheinlich in der Realität ist?
Also in der Realität findet es eigentlich wenig statt. Und das, glaube ich, spiegelt auch so grundsätzlich das Bild wider. Es gibt Veganer, ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt Vegetarier, ist auch, why not? Also jeder, aber ich sehe jetzt keine deutliche Steigerung der Nachfrage beim veganen Menü.
Genau.
Jetzt hast du schon, letzten Jahre.
Jetzt hast du schon angesprochen, Menü, schauen wir mal drauf, was aktuell bei euch so auf der Karte gibt im Sturstadt. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Jetzt war es fast richtig, ja.
ich lerne noch. Europäischer Hummer, im Moment mit Pommery, Senfsoße, Meerrettich, Banane, gepickelte Gurke und Estragon. So, für mich die Frage, also erstens, ich hasse Bananen, aber trotzdem interessiert es mich jetzt, wie passt die Banane darin?
Gut. Sehr gut. Ja, aber die Banane gibt jetzt eine gute Süße, ist super Gegenspieler zum Meerrettich. Eine Kombination, die wir auch schon in verschiedenen Varianten schon gemacht haben, ausprobiert haben, weiterentwickelt haben. In dem Fall finde ich sehr, sehr schön.
Was ist für dich so ein klassischer guter Menüaufbau?
Gibt es das überhaupt?
Meine.
Also letztendlich ist alles erlaubt, was auch nicht den Gästen schmeckt. Wir reden immer drum, ich glaube, oftmals dreht sich das Ganze zu viel um unsere persönliche Wahrnehmung, wie sowas sein muss.
Ja, viele reden ja immer so von Theaterstück, Bühne etc. Ist das wirklich so oder ich stelle mir das immer schwierig, weil ich finde, am Ende des Tages muss halt jeder Gang irgendwie schmecken.
Es sind, was ich schon immer sage, es geht um drei Sachen. Das Essen muss heiß sein und eigentlich um zwei. Das Essen muss heiß sein und es muss gut schmecken. Also, und ich glaube, dass wir Köche oft dazu neigen, zu viel rein zu interpretieren, was die Gäste denn erwarten. Dass sie ab einem gewissen Drei-Sterne-Niveau natürlich eine andere Erwartungshaltung haben wie in einem Ein-Sterne-Laden, ist auch vollkommen klar. Aber am Ende des Tages, das Essen muss sehr gut sein. Was viel wichtiger ist, dass einfach das Setting gut ist und dass der Service gut ist. Das Essen gehört mit dazu, aber es geht immer um, man schafft einen Rahmen für die Gäste, die irgendwas feiern, die sich treffen, die einen schönen Abend haben wollen, die ein Gespräch führen, ein Geschäftsgespräch. Da gehört das Essen mit dazu, da gehört ein aufmerksamer, empathischer Service mit dazu. Da gehört ein schönes Restaurant, schön ist immer im Auge des Betrachters dazu und das beeinflusst die Kaufentscheidung.
Wie ist das? Was ist dein Favorite im aktuellen Menü?
Nö, also mein Favorite im aktuellen Menü, ich tue mir da immer schwer, weil, weil tatsächlich finde ich, ich sage, es gibt immer in einem Menü Dinge, die du oder Gänge, die du besser findest und manche, die du sagst, die sind gut, aber ja, also das ist, glaube ich, einmal so was Persönliches. Manche Produkte mag man lieber. Das ist eine rein persönliche Färbung. Das hat nichts mit der handwerklichen Qualität zu tun. Also das ist einfach, bin ich jetzt ein großer Wachtel-Fan? Ja, ich mag Wachtel, aber ich bin jetzt kein riesen Wachtel-Fan. So, also das heißt, wird die Wachtel jetzt vielleicht nicht mein Favorite-Gang sein, obwohl er handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist. Also ich liebe Pasta, also ist der vielleicht der Raviolo-Gang vielleicht mein Lieblingsgang im Moment. Vielleicht, weil er geschmacklich sehr gut ist, weil er spannend ist, weil er sehr schönes Handwerk präsentiert.
Ja. Wenn du die Wahl hättest, Fisch oder Fleisch?
Würde ich wahrscheinlich immer Fisch nehmen.
Und was liegt? Einfach persönlich?
Persönlich,
was leichter ist oder
also
spannender?
Ich denke, Fisch ermöglicht dir viel spannendere Kombinationen als Fleisch.
Was ich mich ja die ganze Zeit frage, wir sitzen ja hier im stillen Kämmerchen, wahrscheinlich habt ihr hier Teambesprechungen.
Das ist mein Teambesprechungsraum, ja.
Genau. Und hinter dir hängt, also wie gesagt, ihr könnt es ja alle nicht sehen, sondern ihr hört es ja nur von der Beschreibung her, hinter dir hängt eine riesige schwarze Fahne mit, was hat es damit auf sich?
Ach, das war damals 2014, als wir das Durchstart sozusagen gekapert haben, darum ist da eine Piratenfahne da. Und es war so ein bisschen unser Gag damals 2014, wo wir gesagt haben, wir übernehmen jetzt sozusagen das ehemalige Restaurant David und nennen es um. Und das war in der Stadt so ein bisschen, ja, wir haben das ja cool gemacht und haben dann einmal halt im Prinzip gesagt, wir kapern jetzt diesen fünften Stock. Und dann haben wir oben die Flagge gehisst. Und die seitdem begleitet mich die und ist die in meinem Büro.
Ist ja schön, wenn es mal Geschichten dazu gibt.
Ja.
Sag jetzt mal, und eine Erinnerung am Ende des Tages fürs Leben. Also genau. Wird die wahrscheinlich begleiten.
Weiterhin. Wird mich begleiten, ist ein wichtiger Teil, ja.
Bei deiner Karte, was mir noch aufgefallen ist, vielleicht kannst du den Hörern da einfach noch einen Tipp mitgeben. Du hast ja noch auf der Karte im Moment oder im Sturstadt dieses Schalotten-Speck-Chutney. Chutney ist ja schon ein Thema, sag jetzt mal, was man wahrscheinlich daheim auch machen könnte. Wie funktioniert da eine gute Mischung?
Also eine gute Mischung, dass es gut schmeckt, ja. Oder? Ja, also ich, zwei Drittel, ein Drittel, also schon ein höherer Schalottenanteil als Speckanteil. Und wir lassen halt den Speck dann aus, dass er schön knusprig ist und der kommt dann zum Schluss noch unten drunter unter die Schalotten, dass man beides eben schmeckt.
Und was du ja auch mal gemacht hast, du hast ein Kochbuch geschrieben.
Ja. 2021 habe ich so angefangen, 2022 ist es dann veröffentlicht worden, ist ja da schon alt sozusagen, muss man wieder ein neues Jahr. ja, genau. Das Kochbuch beschreibt so ein bisschen meine Reise als Koch, also von vom elterlichen Betrieb angefangen, über meine Stationen und letztendlich dann auch beleuchtet mein damals aktuelles Tun, also im Sturstaat, Sticky Fingers, Aska und auch natürlich bei der Nationalmannschaft. Also ist eigentlich so ein bisschen eine Reise. Und das ein sehr schönes Kochbuch geworden mit einem grandiosen Fotografen. Also David Loftus hat das fotografiert. Ist vielleicht den einen oder anderen nicht bekannt, aber der hat eigentlich alle Jamie Oliver Bücher geshootet, alle Gennaro Cotaldo Bücher. Also ist ein ganz, ganz großer der Kochbuchfotografie und mittlerweile sehr guter Freund von mir.
War das so, also die Idee hat das zu sagen, ich muss es mal, war so ein innerer Antrieb von dir oder?
Ja, man, am Ende des Tages, ich persönlich hatte den inneren Antrieb eigentlich nicht unbedingt, sondern es wurde gesagt, hey, das wäre schon mal cool, wenn du was machen würdest. Und dann haben mich mehrere Verlage auch angegangen und angesprochen und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir machen's. Und dann war immer mein Ding, ich wollte jetzt kein so klassisches Kochbuch, einfach an einer Aneinanderreihung von Rezepten, sondern eigentlich wirklich diese Reise darstellen und eben meine Erinnerungen auch und eben dann auch mit diesem Fotografen, das war mal ganz wichtig. Und das war eigentlich immer so der Knackpunkt, kriege ich den Fotografen oder nicht? Und dann habe ich ihn bekommen und habe gesagt, okay, jetzt machen wir es.
Sind da auch, sag jetzt mal, bürgerliche Gerichte drin von früher aus deiner?
Ja, klar, das sind also Internats, ich war ja lange im Internat, 9 Jahre, so im Prinzip so Gerichte aus dem Internat, Gerichte aus meiner Kindheit, also im elterlichen Betrieb, also der Schweinebraten, der Sauerbraten, so, also eigentlich immer so angelehnt an meine Kindheitserinnerungen, Schwammerl in Rahmsoße. Also eigentlich relativ basic Gerichte, aber halt Gerichte, die mich jetzt über die Jahre oder die immer noch meine Lieblingsgerichte sind. Und das ist schon wichtig, das ist ein Teil meiner Identität, meiner kulinarischen. Und ich möchte das nicht missen. Und das habe ich eben, spiegelt sich halt wieder im Kochbuch.
Jetzt hast du gerade gesagt, du warst im Internat, was ja viele nicht wissen, ich war selber tatsächlich auch mal ein Jahr im Internat, länger als ich nicht ausgehalten. Damals, sogar hier in Ringsburg, es gibt es aber nicht mehr. was? Gab es wirklich gutes Essen bei euch im Internat?
Nö. Also natürlich nicht. Ich meine, es war halt einfach Klosterküche und man musste es. Aber letztendlich hat mir das auch nicht geschadet. Ich bin ja als junger Kerl da schon sehr verzogen, in Anführungszeichen, von zu Hause gekommen, wo man im Prinzip eigentlich immer alles da hatte, weil ich bist dann in die Küche gegangen und hast da gesagt, könnte ich vielleicht das und das haben oder es gab das und das und dann, du hast ja schon immer super breite Auswahl eigentlich gehabt und hast eigentlich immer aus dem Vollen schöpfen können. Dann kommst du ins Internat, wo du halt einfach was hingesetzt kriegst und musst es essen. Also, und das war dann auch noch schlecht gekocht. Also ohne jetzt da irgendjemand zu nahe treten zu wollen. Und war gar nicht, das musste man halt auch lernen. Und das war sicherlich, also hat mich nicht geschadet, alles gut.
Hat dich die Zeit generell geprägt? Also mich hat er ein Jahr schon massiv geprägt.
Also ich sage es immer wieder, Internat ist eine absolut herausragende Schule fürs Leben. Kann man jetzt immer anders sehen, du warst nicht zu Hause, bla bla bla. Für mich hat es keinerlei Downswing gehabt. Also ganz im Gegenteil, ich habe die Freundschaften, die besten Freunde meines Lebens sind immer noch meine Freunde, die habe ich im Internat kennengelernt. Ich habe dort unheimlich viel Disziplin mitbekommen. Ich habe dort ein sehr, sehr gutes Wertesystem mitbekommen und das ist wichtig. Und darum schaue ich nur absolut positiv auf die Zeit im Metten zurück.
Welche Werte hast du mitgekriegt und gibst du die weiter? Ist das wichtig für dich auch teilweise an deinem Küchenteam?
Ja, also natürlich ist es ein extrem wichtiger, also ist es ein wichtiger Bestandteil, ein vernünftiges Wertekonstrukt zu haben, sowie eben einfach, dass man den Leuten großes Vertrauen schenkt, dass man einfach sagt, ich bin loyal zu euch, aber ich erwarte auch Loyalität. Dass man auch immer klare Ziele setzt. Also dass man auch das ist mir schon auch wichtig, dass jeder, der bei mir arbeitet, versteht, dass wir eine Ambition haben. Und diese Ambition einfach auch mit einem gewissen Grundehrgeiz verfolgt. Und dass man halt auch konsistent ist. Also ich bin keiner, der einen Tag so ist und einen Tag so und am nächsten Tag wieder ganz anders, sondern ich muss ein verlässlicher Partner sein für meine Mitarbeiter. Und das versuche ich vorzuleben und sowas kriegst du schon mit.
Frage zum Schluss. Das erste halbe Jahr ist ja jetzt, sag ich jetzt mal, geprägt von der WM. Wo geht die Reise danach hin? Was hast du für Ziele, Visionen noch für 2026 oder bist du froh, wenn es in dir rum ist?
Nö, also ganz im Gegenteil. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Turnier. Es wird mit Sicherheit die größte Herausforderung auch, die ich bis jetzt bei der Nationalmannschaft hatte, weil wir einfach große Herausforderungen haben. Es ist auch ein hoher Druck da. Der ist immer da, aber ich glaube, dass dieses Jahr wirklich, wirklich was möglich ist, auch für uns als Mannschaft. Und das ist jetzt, darum sage ich, 2026 ist für mich jetzt erstmal nur bis zum 19. Juli 2026 wichtig. Alles andere danach muss ich und schiebe ich im Moment auch ein bisschen nach hinten, weil einfach jetzt gerade der Fokus auf dem Turnier ist. Liegt natürlich auch in meinem Restaurant, ganz klar, das ist wichtig, aber da muss man auch alles im Hintergrund schon vorbereiten, dass das jetzt läuft, in der Zeit, wo ich nicht da bin. Aber vor allem, sage ich mal, ist für mich einfach wichtig, jetzt das Turnier für die Mannschaft gut vorzubereiten, dass wir als Team Küche oder dass die Abteilung Küche einfach sauber dasteht, dass wir bestmöglich die Mannschaft unterstützen können. Und da liegt jetzt der Hauptfokus drauf. Und alles Weitere wird man sehen.
Es ist ja zum Schluss so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört ja immer meinen Gästen. Gibt es noch was, was dir auf dem Herzen brennt, liegt, über das, was wir vielleicht auch noch nicht gesprochen haben, was dann alle Hörer noch mitgeben müssen?
Ich sage halt immer, wir leben gerade echt in einer verrückten Zeit. Also was alles passiert um uns herum, wie sich alles verändert. Und ich glaube einfach, das Wichtigste ist für uns alle, dass wir irgendwie ein bisschen stabil bleiben. Das sage ich auch, versuche ich auch immer zu meinen Mitarbeitern zu sagen, die auch vielleicht nur jünger sind und oftmals Dinge nicht so einschätzen können, es kommt ja jeden Tag irgendeine neue Schlagzeile, es kommt jeden Tag irgendwas, passiert wieder irgendwas Wildes, und es wird ein neues Auto aufs Dorf getrieben und man kann es oft gar nicht einschätzen, was das dann heißt. Und ich glaube einfach, wenn man bei sich selber bleibt und bei seinen Werten und stabil bleiben.
Dann, ihr Lieben, wünsche ich euch, dass ihr auch für 2026 stabil bleibt. Wenn euch die Podcast-Folge mit dem Anton gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung von euch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das sind im Prinzip ja meine 3 Sterne. Das Rezept vom Anton findet ihr dann wie immer auf Instagram und auf der Flying Schlemmer Website. Weißt du schon, was es gibt, oder wird es eine Überraschung?
Wird eine Überraschung.
Freut euch drauf und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Wir bleiben in Bayern. Von Regensburg geht's nach Augsburg. Und ich sag bis dorthin. Wir verabschieden uns.
Servus und danke fürs Zuhören.
Und ich sag bis dann. Ciao, servus und macht's gut.